SRF 2 Kultur.
Reflexe mit der Januar-Ausgabe von Literatur im Gespräch. Mein Name ist Franziska Jesbrunner. Zusammen mit meiner Kollegin Nicola Steiner, meinem Kollegen Rainer Schaper, diskutiere ich Neuerscheinungen von Ernst Haffner und Sadie Smith. Wobei Ernst Haffners Blutsbrüder, ein Berliner Klickenroman, ist eine Wiederentdeckung. Das Buch erschien erstmals 1932 und es erzählt von obdachlosen Berliner Jugendlichen in der Zwischenkriegszeit. Eine Wiederentdeckung, die Furore gemacht hat, wie auch übrigens der neue Roman von Sadie Smith, der 39-jährigen Londoner Star-Autorin mit jamaikanischen Wurzeln. In London Nordwesten geht es um einige 30-Jährige, die zusammen in einer Sozialsiedlung eben im Nordwesten Londons aufgewachsen sind, dann aber unterschiedliche Wege genommen haben. Im Grunde ist das ein Thema, dem sich Sadie Smith schon in ihrem Debüt Zähnezeigen gewidmet hat. Für mich gibt's eine starke Klammer zwischen Haffners und Smiths Romanen. Formal sind sie eigenwillig, inhaltlich behandeln sie ein ganz bestimmtes Milieu. Ein Stichwort zu ihren Leseeindrücken, Rainer Schaper, Nicola Steiner.
Ja, der erste Eindruck ist, man macht Expeditionen auf. Man ist unterwegs und begutachtet geradezu, taucht ein in verschiedene Milieus. Verschieden sind sie, einerseits das Milieu in London der Jahre nach 2008, andererseits das Berliner Milieu der 30er Jahre. Das Gemeinsame, aber man ist beide Male, sehr salopp formuliert, so in der Unterschicht, sagen wir mal, unterwegs und kriegt Einblicke eben in die Schicht in London und in Berlin.
Nicola Steiner.
Ja, es hat eine ganz unterschiedliche Zeitebene. Es spielt an ganz unterschiedlichen Orten und trotzdem ist es thematisch sehr, sehr nah. Formal liegt es so weit auseinander, wie man sich kaum etwas vorstellen kann. Sadie Smith, finde ich, ist gut lesbar und vor allem rasant, wohingegen Ernst Haffner sehr viel langsamer zu lesen ist, aber ebenfalls sehr gut lesbar ist, was vor allem an der einfachen und unaufgeregten Erzählweise liegt.
Wir nehmen uns jetzt als erstes London Nordwesten von Sadie Smith vor und hören auch gleich mal in den Anfang des Buches rein.
Die pralle Sonne trödelt bei den Telefonmasten. An den Schultoren und Laternenpfählen wird die Antikletterfarbe schwefelgelb. In Willesden laufen die Leute barfuß. Es wird europäisch auf den Straßen. Alle Welt will draußen essen. Sie bleibt im Schatten, rothaarig. Im Radio: ich allein verfasse das Lexikon, das mich definiert. Guter Spruch, gleich aufschreiben. Hinten auf die Zeitschrift. In der Hängematte im Garten der Souterrain-Wohnung, eingezäunt von allen Seiten. In der Siedlung vier Gärten weiter brüllt eine finstere Frau vom dritten Stock Schimpftiraden ins Leere. Meilenweit zu hören von diesem Julia-Balkon. Stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. Hör bloß auf. Kippe in der Hand. Fett. Krebsrot. Ich allein verfasse. Bleistift schreibt nicht auf Zeitschriftenpapier. Irgendwo hat sie gelesen, man kriegt Krebs von dem Hochglanzzeug. Weiß man doch, dass es jetzt noch nicht so heiß sein darf. Verschrumpelte Blüten und bittere kleine Äpfel. Vögel singen die falschen Lieder auf den falschen Bäumen, viel zu früh im Jahr. Mann, hör mir bloß auf! Blick nach oben. Die Sonnenbrandwampe der Frau liegt auf der Brüstung. Wie sagt Michael immer, es kann eben nicht jeder vorne mit dabei sein. Nicht in der heutigen Zeit. Grausame Ansicht. Sie teilt sie nicht. In einer Ehe teilt man nicht alles. Gelbe Sonne hoch oben am Himmel. Blaues Kreuz an weißer Stange. Klar, eindeutig. Was tun? Michael ist arbeiten. Immer noch arbeiten. Ich allein. Asche weht in den Garten hinunter. Dann folgt die Kippe, danach die Schachtel. Lauter als Vögel und U-Bahn und Verkehr. Alleiniges Anzeichen geistiger Gesundheit. Ein kleiner Knopf, der ihr im Ohr steckt. Ich hab ihm gesagt, er soll sich nicht immer Freiheiten rausnehmen. Wo bleibt mein Scheck? Und dann kaut die mir ständig ein Ohr ab. Scheiß Freiheiten. Ich allein. Allein. Allein.
Vincent Leitersdorf las den Anfang von London Nordwesten von Sadie Smith. Dass der Roman formal ambitioniert ist, hört man gleich. Es sind verschiedene Ebenen von Wirklichkeit, die sich da ineinander schieben, während eine der vier Hauptfiguren, Lea, in ihrem Garten liegt. Lea hat irische Vorfahren, ihre beste Freundin Kisha, die sich später Natalie nennt, jamaikanische Wurzeln, das ist auch bei Nathan und Felix so. Die vier sind zusammen in einer Sozialsiedlung aufgewachsen, haben später ganz unterschiedliche Wege genommen, stehen nun alle an einem Wendepunkt. Man könnte auch von einer vorgezogenen Midlife-Crisis sprechen, obwohl sie ja erst um die 30 sind. Für mich heißt das, man kann den Roman London Nordwesten lesen als ein literarisches Laborexperiment zur Frage, wie soll man leben, was macht man aus seinem Leben, kann man überhaupt selbsttätig etwas machen aus seinem Leben oder ist man seinem Milieu verhaftet? Wie lesen Sie London Nordwesten, Nicola Steiner, Rainer Schaper?
Ja, also für mich wird die Frage, wie soll man leben, nicht wirklich gestellt und beantwortet, aber ein bisschen geht es in die Richtung, wie weit wird das eigene Leben definiert von der Herkunft? Und was kann man daraus machen? Das, was Sie eingangs sagten, Franziska Hirsbrunner. Für mich war es dann eher sozusagen eine Studie der Identitätssuche verschiedener Modelle. Also es gibt eben diese vier Protagonisten, die sehr unterschiedlich ihr Leben leben. Es geht gar nicht um die Suche nach dem Glück, wie wir das ja oft lesen, sondern es geht wirklich einfach darum, wie kann ich mit meinem Leben überhaupt umgehen? Das ist ja wirklich ein täglicher Kampf bei denen.
Und auch die Frage, wer bin ich?
Unbedingt. Die wird sehr unterschiedlich beantwortet.
In der Tat. Und es geht um die Frage, welche Spielräume haben wir? Hat die jeweils einzelne Figur in der gesellschaftlichen Schicht, in der sie sich alle gemeinsam zunächst mindestens aufhalten. Alle müssen rauskriegen, was kann ich wirklich in diesem, ich sage jetzt mal das Wort, was glaube ich dahin gehört, zu diesem Roman, welchen Platz kann ich finden in der britischen Klassengesellschaft? Denn um die geht es, obwohl der Ausdruck an keiner Stelle fällt, aber das ist die Signatur, mit der wir es zu tun haben. Und da müssen alle für sich rausfinden, wollen auch rausfinden, was geht und was geht nicht.
Unabhängig von der Klasse geht es aber auch um die Rollenzuteilung. Was will ich selber und was ist mir überhaupt gestattet?
Exakt. Auch das.
Stichwort Spielräume, Stichwort was will ich selber. Da sind die beiden weiblichen Hauptfiguren in London, Nordwesten ja sehr unterschiedlich. Lea will eigentlich nur hängen und chillen. Vielleicht gerade, weil es heute so schwierig ist, zu entscheiden, was man selber will. Kisha, die sich später Natalie nennt, macht eine Karriere als Anwältin mit sehr dunkler Haut. Also sie hat dunklere Haut als dann später ihr brasilianisches Kindermädchen. Und einen Mann, der als einziger in dem Buch seine gemischten Wurzeln wie einen goldenen Schild vor sich hertragen kann. Er kommt aus nobelster italienischer Familie. Seine Mutter hatte eine Affäre mit einem Schwarzen. Das alte Geld adelt ihn so oder so. Kisha bzw. Natalie ist für mich eine zentrale Figur, weil sie alles durchspielt, was man haben kann an Erfolg und es dann auch wieder aufs Spiel setzt, indem sie auf dubiose Sexanzeigen antwortet und in den entsprechenden Interaktionen die farbige Gelegenheitsprostituierte aus der Unterschicht mimt. Wobei gerade bei Natalie ja nicht nur die Klassenfrage dominant ist, sondern auch die Frage der Wurzeln, des Geschlechts, der Identität per se, der ureigenen Wirklichkeit. Und die sucht sie ja. Als sie ihr erstes Kind gebärt zum Beispiel, hofft sie auf endlich eine Realitätserfahrung. Aber sie ist total mit Medikamenten vollgedröhnt. Und da heißt es, dass das brutale Bewusstsein der Realität, auf das sie so gehofft, dass sie so herbeigesehnt hatte, ohne sich vorher klarzumachen, wie sehr sie damit rechnete, ausblieb. Also, jetzt habe ich einen großen Bogen genommen. Meine Frage, wie sind denn diese Identitäten eigentlich überhaupt definiert, auch von der Autorin Sadie Smith?
Also ich glaube, bei dieser Natalie ist es ganz klar der typische Borderline-Moment, dass sie überhaupt keine Persönlichkeit hat, die ganze Zeit tatsächlich auf der Suche ist, verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, natürlich zwangsläufig einfach in die Upper Class versucht aufzusteigen, indem sie diesem Gigolo hinterherrennt, der sie dann auch heiratet. Und auf der anderen Seite, was ich irgendwie auch leicht lustig fand, in so eine moderne Belle de Jour auslebt. Also wirklich versucht, wo auch immer, sich auszuprobieren und zu finden und eigentlich immer scheitert.
Ja, am Ende, ich würde sagen, die scheitert immer, bin ich völlig vor, sie scheitert jedenfalls durch diese Belle de Jour-artige Beziehung, die dann von ihrem Mann entdeckt wird. Und dann kommt es zum Ausbruch aus dieser Gemeinschaft, letztlich auch zum Scheitern ihrer Biografie. Aber eigentlich davor liegt etwas, was nur diese Figur hat. Keisha, dann Natalie, der Namenswechsel ist wirklich programmatisch, glaubt daran und glaubt sehr früh daran, so wird es jedenfalls geschildert, dass sie sich selbst neu erschaffen kann. Sie ist wirklich der Meinung, ich hatte das von den Spielräumen erwähnt, als Schlüssel aller Figuren, sie ist der Meinung, sie hat diesen Spielraum. Sie stellt früh fest, dass ihre Freundin Lia die Zeit eben mit Dope rauchen und allerlei Hängematten, Verlustbarkeiten verbringt. Sie beschließt schon als Teenager, sie will anders leben, sie will da was dafür tun. Und in diesem Namenswechsel, den sie genau in dieser Phase dann exekutiert, liegt dieses Programm des sozialen Aufstiegs, auf den sie ganz offensichtlich glaubt und der zunächst auch funktioniert. Denn ihr Ehemann ist Investmentbanker und sie wechselt buchstäblich auch geografisch, das wird im Roman auch geschildert, von wo nach wo sie dann zieht, in der Londoner Stadtgeografie. Also sie wechselt dann wirklich, verlässt ihr Viertel, aus dem sie stammt und geht in eines, in dem eine andere Schicht zu Hause ist.
In meinen Augen bleibt diese Sehnsucht unerfüllt.
Ganz am Ende oder immer?
Also immer. Es bleibt ein Loch und es bleibt eine Leere und sie versucht immer diese Leere, die in ihr ist, zu füllen. Und es entsteht einfach wieder ein Vakuum.
Ich möchte dieses Stichwort Lochleere aufgreifen. Das ganze Buch, das ja bevölkert ist von Figuren, es sind nicht nur diese vier Hauptfiguren. Vielleicht schnell noch zu sagen, die beiden Männer haben mit Drogen zu tun und zumindest der eine kommt dann auch ums Leben. Es gibt eine klare Trennung zwischen der Männerwelt und der Frauenwelt, was ich übrigens auch sehr interessant finde, dass Frauen doch irgendwie noch mehr Möglichkeiten haben als die Männer, also weniger behaftet werden auf ihre Herkunft, da flexibler wahrgenommen werden, auch von der Gesellschaft selbst. Trotzdem macht der Roman auf mich einen eigenartig aseptischen Eindruck. Also ich bin nicht so recht bei diesen Figuren. Ich frage mich immer, ja, sind es wirklich Menschen, die mir nahegebracht werden sollen oder präsentiert mir Sadie Smith dieses gesellschaftliche Szenario eigentlich wie eine Menagerie, vor die ich mich dann hinstellen kann und mal so durch die Gitterstäbe gucken kann. Da interessiert mich, wie das Buch in der Hinsicht bei Ihnen ankommt. Also ob Sie da wirklich was draus ziehen, was Sie so noch nicht gewusst haben, ein Stück weit auch.
Also ich habe es überhaupt nicht identifikatorisch gelesen, was einfach auch schlicht daran liegt, dass es eine ganz andere Gesellschaft ist als die ich kennengelernt habe. Ich habe das tatsächlich ein bisschen als eine Schilderung eines Milieus gelesen mit Versuchsanordnungen. Wie kann sich etwas entwickeln? Aber trotzdem ist es mir tatsächlich sehr nahe gegangen. Und ich konnte die Figuren, die ich überhaupt nicht als meine akzeptiert habe, ich fand die sehr lebendig.
Und woran lag das?
Vermutlich lag es auch am Tempo. Es lag, glaube ich, daran, dass sie sehr, sehr viele Facetten aufmacht. Man kann ihr vorwerfen, sie will zu viel. Aber das, was sie dann schildert, also zum Beispiel, Sie sagten vorhin, Franziska Hirsbrunner, dass die Frauen mehr Möglichkeiten haben. Es gibt durchaus Situationen, in denen die Frauen überhaupt keine Möglichkeit haben, zum Beispiel beim Kinderwunsch. Es wird quasi als zwingend, wird ihnen zugeschrieben, dass sie Kinder haben müssen. Und Lea will eigentlich keine Kinder, verheimlicht es ihrem Mann und tut alles, buchstäblich alles, nämlich auch eine Abtreibung, von der ihr Mann nichts erfährt, um kein Kind bekommen zu müssen. Und das ist so ein Tabu. Und das wird, finde ich, sehr, sehr gut von Sadie Smith transportiert. Das geht sehr nah.
Die beiden Frauen haben im Roman, vielleicht kommt da hat er etwas divergente Eindruck, in dem Roman mehr Spielraum, einfach mehr Anteile. Man könnte fast sagen, die beiden Frauen, Lia und Keisha/Natalie, sind sowas, verglichen mit den beiden Männern, wie Hauptfiguren. Aber ich finde schon, dass Sadie Smith alle Figuren im Blick hat und ich kann auch etwas anfangen mit diesem Gefühl von Versuchsanordnung. Ja, es hat was davon. Es hat was davon. Wie sind die Benennungen? Also was erfüllen die Figuren? Also für was stehen sie? Also für welchen Aspekt dieses Milieus? Also wie schon gesagt, Natalie für die Aufstiegsperspektive, ob sie nun trügerisch ist oder nicht. Aber zunächst mal ist sie das. Bei den Männern abgestuft. Der eine ist Ex-Junkie. Schon zum Zeitpunkt der Beschreibung ist das sozusagen schon Vergangenheit. Und er hat sich gefangen und er träumt von einem Leben, als Schauspiel, wenn ich es richtig erinnere, Dazu kommt es nicht, weil er ermordet wird. Der andere ist von vornherein Junkie und Zuhälter. Definitiv. Also er hat sich gleich schon sozusagen so einsortiert in die...
Fußballer werden.
Er wollte
mal von seiner Mutter die Botschaft gehört und die fand ich eben sehr interessant. Als jemand mit einer dunklen Haut bist du süß und alle lieben dich, bis du 10 bist und dann kannst du es vergessen. Mhm. Und das ist natürlich im Grunde von der eigenen Mutter geäußert und durchaus nicht bösartig geäußert. Es ist eine Art Todesurteil.
Aber es ist eben auch eine Qualität, die dieses Buch ausmacht. Die Autorin Sadie Smith stupst uns immer wieder auf unangenehme Stellen, die unser eigenes Leben auch betreffen und Vorurteile, die wir bilden. Und weil Sie mich vorhin fragten, Franziska Hirsbrunner, warum mir die Figuren dann doch so lebendig vorkamen, vielleicht liegt es auch daran, dass die Form so vital ist. Sie ist wahnsinnig verspielt und unkonventionell in der Form. Und das ist für mich ein großes Lesevergnügen gewesen, dem auch lustig, dem zu folgen.
Ich glaube, bin ich völlig d'accord. Ich glaube, genau daran liegt es, dass die schon vorhandene Versuchsanordnung, die hinter dem Aufriss dieses Romans steht, warum das nicht störend präsent war oder gar, man sagt, also ich will eben keine Menagerie lesen und es hätte eine sein können, aber für mich war es beim Lesen keine, aus genau dem Grund, weil Sadie Smith es schon schafft, die Figuren mit so viel Plausibilität, mit so viel Eigenheiten, auch stilistischen Eigenheiten in der Beschreibung, in der Sprache, die sie jeweils haben, auszustatten, dass sie plastisch werden. Ja, ich finde schon, das hat Sadie Smith erreicht. Eigentlich für alle Figuren, für die beiden Frauen noch etwas mehr als für die beiden Männer.
Damit schließen wir unsere Diskussion über Sadie Smiths Roman London Nordwesten ab. Übersetzt wurde das Buch von Tanja Handels und ist im Verlag Giepenheuer und Witsch erschienen. Sie hören Reflexe mit Literatur im Gespräch und zwei Romanen, die sich ganz auf ein Milieu konzentrieren und das formal sehr eigenwillig tun. Von Ernst Haffner, der 1932 beim Bruno Kassierer Verlag in Berlin einen Roman über Berliner Straßenkinder publiziert hat, weiß man kaum etwas. Es kann sein, dass er Journalist war, allenfalls auch Sozialarbeiter, muss das Milieu, das er in seinem Roman beschrieben hat, jedenfalls sehr gut gekannt haben. Man weiß, dass er wegen seines Romans zusammen mit seinem Lektor 1938 vor die Reichsschrifttumskammer zitiert wurde. Danach verliert sich seine Spur. Sein Buch wurde verboten und verbrannt, wie so viele andere auch. Jugend auf der Landstraße, so hat Ernst Haffner das Buch selbst genannt, wurde nun unter dem Titel Blutsbrüder, ein Berliner Klickenroman, neu veröffentlicht und hat ziemlich Furore gemacht, insbesondere natürlich, weil Haffner den tausenden obdachlosen Jugendlichen in Berlin der Zwischenkriegszeit und ihren Gangs oder Klicken, da soll es gegen 600 gegeben haben, allein in Berlin, also dass er diesen Jungen ein Denkmal gesetzt hat. Wir hören jetzt erstmal rein in Ernst Haffners Roman Blutsbrüder, ein Berliner Klickenroman. Es liest Vincent Leitersdorf.
Winzige Glieder einer sich durch den langen Industriehof und zwei Etagen windenden müden Menschenschlange stehen die 8 Jungen der Clique Blutsbrüder und warten gleich den 100 anderen darauf, endlich aus der furchtbaren Nasskälte in die warmen Wartesäle gelassen zu werden. 3-4 Minuten wird es noch dauern. Dann, 8 Uhr pünktlichst, wird in der 2. Etage die schwere Eisentür geöffnet. Das Bezirkswohlfahrtsamt Berlin-Mitte in der Chausseestraße hat den ersten Ruck zur Ingangsetzung seines bürokratisch komplizierten Betriebes getan. Der Ruck pflanzt sich vielfach gewunden in der Menschenschlange fort. Die Glieder rücken auf, scharren mit den Füßen, halten in den Händen die unzähligen notwendigen Papiere. Zuvorkommend hat man amtlicherseits einen gedruckten Leitfaden herausgegeben, der in endloser Kolonne die nötigen Papiere aufzählt und an welchen 24 Stadtzipfeln man solche ausgestellt bekommt. Die Schlange hat bereits den riesigen Kassenwarteraum erreicht. Aus der Schlange bilden sich flugs 2 Schlänglein, militärisch exakt organisiert. Das eine Schlänglein wartet geduldig, bis das heisere Amtsfaktotum Paule ihm die Stempelkarten zur Vorbereitung der Auszahlungen abnimmt. Schlänglein Nummer 2 windet sich vor den Auskunftsschalter, um hier nach Beantwortung der Woher- und Wohin-Fragen eine Pappnummer zu erhalten. Dann stieben die einzelnen Glieder in 2 andere Säle, vor die Türen der Herren Expedienten, um hier lamsgeduldig den Aufruf der Nummer zu erwarten. Die Lamsgeduld muss gut und gern 5-6 Stunden vorhalten. Die 8 Klickenjungen schließen sich weder dem einen noch dem anderen Schlänglein an, sondern flitzen schleunigst in die ewige Hilfe. Vielleicht ist noch eine Bank zu ergattern.
Der Wartesaal der ewigen Hilfe, in den die Jungs flitzen, um noch ein bisschen zu schlafen, weil sie kein Nachtlager gefunden haben, ist eigentlich der Wartesaal der EH, der Erwerbslosenhilfe. Mit dieser Verulkung klingt schon etwas an von der Subkultur, die diese Klickenjungen ja bilden, abgesehen davon, dass eine Clique für sie eine Überlebensmöglichkeit, ein Überlebensmodus ist. Dieses Milieu, ist das für Sie exotisch? Was klingt da für Sie noch an heute, Nicola Steiner, Rainer Schaper?
Es ist fremd. Es ist ein Milieu, wo in der Drastik, in der plastischen Schilderung, im Stil der neuen Sachlichkeit, muss man an der Stelle, man hat es ja auch gehört, gleich sagen, also ohne Emphase, sehr genau dafür in der Schilderung, kommt vor allen Dingen der allererste Eindruck, absolut fremd und ganz unten. Und gerade weil es ein Milieu ist, ganz unten in der Situation vor der Machtgreifung der Nazis, Anfang der 30er Jahre, ist all das, was man sich sozusagen historisch vorstellen kann, über die 20er Jahre, inklusive der goldenen, der ach so goldenen, der eben nicht goldenen 20er, ist es wie das Gegenbild. Also das, was man hier beschrieben bekommt, das ist das Gegenbild zu irgendeiner Art von vergoldeten 20er Jahren.
Nicola Steiner?
Mir war das interessanterweise gar nicht so fremd. Ich weiß schon, es spielt in einer anderen Zeit. Vielleicht lag es daran, dass ich ja in Berlin groß geworden bin und tatsächlich immer so ein bisschen diesen Berliner Groove vor Augen hatte, als ich es las. Ich fand auch, dass diese ganze Atmosphäre damals sehr, sehr gut nachvollziehbar ist, dass sie sehr plastisch wird, was vielleicht daran liegt, dass es sehr reportagehaft geschrieben ist. Und insofern, es war mir nicht fremd.
Dem Autor jetzt in Rezensionen, abgesehen davon, dass das Buch jetzt auch schon eingelesen wurde vom renommierten deutschen Schauspieler Ben Becker als Hörbuch, also wirklich auch Furore gemacht hat, wurde dem Autor aber gleichzeitig auch vorgeworfen, was er da mache, damals gemacht habe natürlich, sei dem saturierten Bürger die ganz unten so quasi als Exoten vorgeführt. Wie ging es Ihnen damit?
Also Haffner will in seiner Beschreibung das Schicksal dieser Jugendlichen erkennbar ändern. Also das ist nicht einfach eine Art von Reportage, Glasperlenspiel, sondern eher schon eine Schrift, die eine politische Wirksamkeit, wie auch immer das gedacht ist, aber jedenfalls so liest sie sich für mich, die sie erzielen will. Und es geht ihm dabei auch um etwas, bei allem, was geschildert wird, es geht um die Fürsorge, um die Heimerziehung. Das ist der Kern der Sache, denn die Jugendlichen, die man kennenlernt, die in den Klicken sind, sind zunächst mal aus Heimen geflohen, überwiegend jedenfalls. Und sie dürfen sich auch so nicht aufhalten. Wenn sie aufgegriffen werden, werden sie wieder in eins dieser Heime, über ganz Deutschland verteilt, nicht nur in Berlin, verwiesen. Und aus denen wiederum, in den Verhältnissen dort, versuchen sie wieder zu fliehen. So kommt ein Kreislauf in Gang. Und diesen Kreislauf in einer Spirale nach ganz unten, das würde ich dann doch nochmal betonen, gegen diesen Kreislauf will Haffner anschreiben. Das finde ich schon deutlich.
Ich habe auch das persönliche Anliegen herausgelesen. Es hat mich nicht gestört, weil natürlich zwangsläufig man vielleicht auch dieses Anliegen teilt. Ich habe aber gleichzeitig, und das fand ich besonders interessant an diesem Roman, das ein bisschen sozusagen noch genereller gelesen, nämlich einfach als Darstellung einer Gruppe, einer heimatlosen Gruppe. Es gibt einzelne Teile, die diese Gruppe letztendlich bilden und die aber immer auch auf einen Führer angewiesen ist. Auch in dieser kleinen Jugendgang, die da geschildert wird, gibt es einen Führer. Zuerst ist es Johnny, der allen intellektuell und körperlich überlegen ist. Und dann sind sie auf der Suche nach dem Nächsten, als der im Gefängnis verschwindet. Und das fand ich dann schon interessant, weil das natürlich also dann auch zeitdiagnostisch wirkt.
Vielleicht auch nicht nur, also weil ich halt denke, es gibt ja auch Jugendliche, die eben weg wollen von diesen Klicken. Das war mir jetzt sehr nahe an diesem Roman Blutsbrüder von Ernst Haffner, dass ich gedacht habe, ich kenne eigentlich die Verhältnisse, die er schildert, in übertragener Weise auch in aktuellen Verhältnissen. Dass es ja auch heute überall auf der Welt Menschen gibt, die man wie Müll im Grunde irgendwo am Straßenrand oder in einer Favela oder in einem Slum deponiert und sich selbst überlässt und höchstens eben verwaltet, wie es ja in diesem Buch sehr schön beschrieben ist. Und das, was die Jungs sich organisieren, um sich zu helfen, also sich eben einer Gang anzuschließen, dass das aber auch wiederum sie so prägt, dass sie nachher auch nicht mehr in ein soziales Leben einzugliedern sind. Und es gibt ja Bestrebungen der Jungen, zum Teil auch von diesen Gangs wegzukommen, aber da haben sie dann auch wieder keine Chance.
Also ich habe den Roman beim Lesen tatsächlich eher als Zeitdokument gelesen, als sozusagen auf heute übertragen. Das ging mir weniger so. Vielleicht auch deswegen, weil es ja dann doch alles relativ harmlos ist. Ja. Es ist einfach ein Leben auf der Straße. Es spielt sich ab zwischen Gefängnis und Aufwärmestuben und Trinkhallen und ein bisschen Erotik und Sex. Und man weiß immer nicht so, alles ist ein bisschen dubios. Aber wirklich in dem Sinne, es ist weder politisch und sonst passiert auch nichts Weltbewegendes, sondern es bleibt innerhalb dieser kleinen Clique.
Andererseits, ich möchte einfach einen Satz zitieren. Zwei Jungs, die eben versuchen auszusteigen, die haben gerade ein bisschen Geld verdient, indem sie sich erstmals prostituiert haben und überlegen dann, was könnten wir machen, und stellen fest, wir können nichts machen. Auch wenn wir ein bisschen Geld haben, wir können kein Geschäft aufmachen. Und dann fragt der eine den anderen, was machen wir denn, wenn wir die paar Mark aufgefressen haben? Und dann sagt der andere, dann fängt das alte Scheißleben wieder an. Es klingt, als habe ein Selbstmordkandidat gesprochen, dem kurz vor dem letzten Atemzug der Gashahn abgedreht wurde. Und diese Stimmung spüre ich in dem Buch schon auch.
Es ist trostlos trotzdem, das wollte ich damit nicht sagen.
Ich glaube, die Perspektive Nicolas Steiner, dass es da nicht zu so einem Eindruck von Exzeptionellen sozusagen kommt, das kam ja nicht umsonst von der Perspektive auf heute, auf Situationen von Jugendgangs im internationalen Maßstab, rührt, glaube ich, aus einem Faktor. Und das ist, es fehlt tatsächlich im härteren Sinne Gewaltkriminalität.
Genau.
Also das ist ja das, was sozusagen die heutigen Szenarien, gerade auch bei Jugendklicken, automatisch mit einschließen. Das fehlt. Aber die Härte, die Armutshärte in diesem Roman ist, kann man ganz kurz zusammenfassen, jeder verkauft sich an jeden. Und das heißt, es ist eine durchgehende, omnipräsente Prostitution. Und zwar der härteren Art. Und ich finde, das ist neben den Armutsszenarien schon hart genug, jedenfalls in der sozialen Signatur.
Da gebe ich Ihnen recht.
Da machen wir einen Punkt. Noch die Angaben zum Roman von Ernst Haffner, Blutsbrüder, ein Berliner Klickenroman, im Metrolith Verlag erschienen. Zum Schluss möchte ich Sie beide noch fragen, Rainer Schaper, Nicolas Steiner, wenn wir jetzt die beiden Romane gegeneinander halten, London Nordwesten von Sadie Smith und Blutsbrüder von Ernst Haffner, Romane, die ja uns auch Welten zeigen, in denen wir vielleicht nicht so alltäglich verkehren. Welches der beiden Bücher hat eine stärkere Wirkung auf Sie? Welches, denken Sie, bleibt länger im Gedächtnis und warum?
Ich denke, dass Blutsbrüder länger im Gedächtnis bleibt, weil es in seiner Darstellungsform vollständig kohärent ist. Dieser Ton der neuen Sachlichkeit, diese Beschreibung dieser Situation, so wie sie ist, mit gelegentlich, also es gibt auch Schwächen, wenn der Autor, das muss man doch vielleicht erwähnen an der Stelle, wenn der Autor seine Draufsicht, gelegentlich springt er in die und dann wird es immer schlecht. Aber das ist marginal auf die Gesamtstrecke dieser Beschreibung gesehen, ist sie ausgesprochen authentisch und bleibt als Zeitdokument, gerade als Zeitdokument bleibt es für mich haften.
Ich finde es schwer, mich zu entscheiden. Ich habe mir gedacht, die Erregungskurve beim Lesen, die war bei Sadie Smith wie so ein Zuckerhut. Es ging rasch nach oben und dann kam ein Höhepunkt und dann ging es auch wieder nach unten. Also wirklich schnell. Bei Haffner war es langsamer und leiser, vielleicht länger, das kann ich nicht entscheiden. Aber das Formale bei Sadie Smith, das finde ich, hatte so viel Komik und Humor, dass mir das bleiben wird.
Das war die Januar-Ausgabe von Literatur im Gespräch hier in Reflexe mit London Nordwesten von Sadie Smith und Blutsbrüder, ein Berliner Klickenroman von Ernst Haffner. Diskutiert haben die beiden Neuerscheinungen Nicolas Steiner und Rainer Schaper zusammen mit mir, Franziska Hirsbrunner.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.